HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Die Schriftstellerin Katharina Adler hat mit ihrem Debütroman Ida einen großen Erfolg gefeiert. Ida ist eine ganz besondere Geschichte, nämlich die der Urgroßmutter von Katharina Adler. Ida Adler wurde berühmt unter dem Namen Dora und sie war eine der Patientinnen von Sigmund Freud. Ihr Fallbeispiel gilt als ein Meilenstein in der Geschichte der Psychoanalyse. Wie es kam, dass Katharina Adler die Spuren ihrer Urgroßmutter entdeckte und dann darüber schrieb und wie das Buch auf seine Weise auch ein Beitrag zur MeToo-Debatte wurde, das ist Thema in unserem HR2-Doppelkopf, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Katharina Adler ist uns aus München zugeschaltet und Gastgeberin im Frankfurter Studio ist Ursula May. Ida Adler war, wie gesagt, eine der Patientinnen von Sigmund Freud und sie war wichtig für die Geschichte der Psychoanalyse. Das ist das, was die Nachwelt weiß. Wer aber war Ida Adler? Und die Frage geht an Katharina Adler, die Urenkelin.
Ja, hallo.
Hallo.
Wer war Ida Adler? Ja, das ist im Grunde die Frage, die ich mir am Anfang meines Schreibvorhabens gestellt habe. Denn ich wusste auch nicht viel über sie. Ich wusste eben, sie ist diese berühmte Patientin. Ich hatte die Fachliteratur zum Bruchstück einer Hysterieanalyse, die Krankengeschichte der Dora, das ist ihre Fallgeschichte, die hatte ich gelesen. Und in dieser Fachliteratur hatten sich so zwei Strömungen aufgetan, nämlich die eine Strömung war die freudianische, die quasi sie als eine schlimme Hysterikerin stigmatisiert hat, die ihr übel genommen hat, dass sie nach 3 Monaten bei Sigmund Freud ihre Kur abgebrochen hat. Das war etwas sehr, sehr Besonderes. Sie sollte eigentlich ein Jahr dort bleiben. Und die andere Richtung hatte sich so in den 1970ern etabliert. Und zwar wurde der Fall Dora von Feministinnen und von den Gender Studies in Amerika, wurde die Dora zu einer Ikone gegen Freud stilisiert, zu einer großen Emanzipationsgeschichte gemacht, was es sicherlich auch ist. Aber ich hatte eben so eine Ahnung, dass diese Ida Adler, die hinter dem Fall Dora steckt und die Teil meiner Familiengeschichte ist, noch viel, viel mehr erlebt hat. Ich wusste, dass sie als Jüdin flüchten musste. Ich wusste, dass sie einen sehr bekannten Bruder hat, nämlich Otto Bauer, der ein bekannter Austromarxist zwischen den Weltkriegen war und auch vor dem Austrofaschismus flüchten musste. Und das waren so die ersten Anhaltspunkte, die ich hatte. Dann habe ich weiter erfahren, sie hat eine Brittstube geführt und so habe ich mich nach und nach durch ihr Leben gehangelt und habe gemerkt, ja, Ida Adler, das war eine Frau, die weit mehr war als diese berühmte Patientin, die ein bewegtes Leben zwischen 2 Weltkriegen geführt hat, den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat, das Wien um 1900 mit all seinen Intellektuellen miterlebt hat, selbst einen Salon geführt hat. Und all das hat mich dann dazu bewegt, ihre Biografie als fiktionalen Stoff zu behandeln und ihre Geschichte im Rahmen der Imagination aufzuschreiben.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei diesem sehr komplexen Leben, bei diesem einen Aspekt, nämlich Sigmund Freud. Was hat der für das Leben von Ida Adler bedeutet? Wenn man ihr Buch liest, Katharina Adler im HR2-Doppelkopf, dann war Freud in diesem ganzen komplexen Leben ja eigentlich nur eine Episode. Wie wichtig war Freud tatsächlich für Sie?
Wie wichtig er für sie war, da bin ich im Bereich der Spekulation, denn ich habe meine Urgroßmutter ja nicht kennenlernen dürfen. Sie ist bereits 1945 gestorben. Ich kann sagen, welche Rolle er in meinem Buch spielt. Und zwar ist er zentral für das Buch, aber er ist nicht Zentrum des Buches. Zentrum ist ganz klar sie, ihre Lebensgeschichte. Und Sigmund Freud nimmt durchaus einen gewissen Raum im Buch ein, aber er war nicht lebensbestimmend für sie. Für eine Zeit war er eine sehr wichtige, ja man kann fast sagen Bezugsperson für die 3 Monate, die sie bei ihm in Behandlung war. Man muss sagen, 6 Tage die Woche für 1 Stunde, das ist schon viel Zeit, die man mit einem Menschen verbringen kann. Aber letztendlich hat sie eben die Kur bei ihm abgebrochen, an keinem unbedeutenden Datum, am 31.12.1900. Sie hat das Jahr 1900 beendet, damit Freud zu sagen, dass sie an seine Kur nicht glaubt, dass sie Heilung woanders finden möchte, dass sie auch mit seinen Interpretationen nicht einverstanden ist. Und insofern denke ich, hat er eher marginal eine Rolle gespielt. Sie hat dann später durchaus erfahren, dass er über sie geschrieben hat. Wien war jetzt auch nicht so groß, dass man sich nicht nochmal über den Weg gelaufen wäre. Insofern denke ich, dass er schon immer wieder präsent war in ihrem Leben, aber sie hat dann doch recht unabhängig von ihm weitergelebt.
Warum ist sie denn eigentlich zu Sigmund Freud in die Behandlung gegangen? Es war ja nicht ihr eigener Antrieb, sondern es war der Vater, der sie zu ihm geschickt hat. Ist das ihre Erfindung oder ist das tatsächlich so gewesen?
Das ist tatsächlich so gewesen. Das Bruchstück einer Hysterieanalyse ist ein Text von ungefähr 100 Seiten, in dem er sehr genau die Familienverhältnisse von Ida beschreibt und wie es dazu kam, dass sie zu ihm in die Kur, man muss sagen, gezwungen wurde. Freud benutzt dieses Wort nicht, denn er steht sehr auf Seite des Vaters, der sie dort im Grunde hin gedrängt hat. Aber wenn man den Text liest, wird schon sehr deutlich, Ida ist da nicht freiwillig hingegangen. Der Hintergrund war der, dass Ida aus recht komplizierten Familienverhältnissen kam. Der Vater hatte eine Affäre mit einer Frau eines befreundeten Ehepaars und der Mann wiederum dieser Frau hat sich, wie man jetzt heutzutage sagen würde, an die junge Ida bereits im Alter von 13 Jahren herangemacht, hat sie versucht zu küssen, hat ihr Liebesanträge gemacht. Und Ida hat sich gegen diese ganze Situation aufgelehnt. Sie hat auch gesagt, dass dieser Hans Zelenka sie bedrängt hat. Doch der wiederum hat das abgetan und gemeint, das sei ein Werk ihrer Fantasie. Sie habe sich das alles nur eingebildet und als Ida im Grunde immer verzweifelter wird und das aber in einer gewissen Renitenz ausdrückt und dem Vater auffordert, diese Affäre zu beenden und den Kontakt mit den Zelenkas abzubrechen, hat der Vater tatsächlich die Interpretation des Hans Zelenka übernommen und gesagt, das Kind hat Fantasien, sie bildet sich ein, dass ich eine Affäre habe und deshalb hat er dann tatsächlich Ida zu Sigmund Freud geschickt, um ihr die Fantasien austreiben zu lassen.
Also auch weil nicht sein durfte, was eigentlich offenkundig war, eben diese sexuellen Übergriffe von Männern, die es tatsächlich gegeben hat, die keine Fantasiebilder einer jungen Frau waren und die dann eben als Krankheitsbild abgetan werden sollten mit Freuds Hilfe.
Exakt, wobei man da sagen muss, dass Freud nur halb Komplize war, denn er schreibt im Bruchstück einer Hysterieanalyse, er hat den Eindruck, das Mädchen sei zu ihm geschickt worden, damit er ihr ausrede, der Vater habe eine Affäre und da hat er tatsächlich nicht mitgemacht. Er hat ganz klar gesagt, der Vater hat eine Affäre und auch die Liebeserklärungen des Hans Zelenka haben stattgefunden. Das hat er nicht negiert, auch nicht seiner Patientin gegenüber. Er hat nur völlig andere Schlüsse daraus gezogen. Seine Schlüsse waren, dass Ida nicht auf die gesellschaftliche Konvention achten sollte. Der Vater kann durchaus eine Affäre haben. Und das starke Stück dann und das auch der Punkt, weshalb diese Krankengeschichte insbesondere bei Feministinnen so wichtig geworden ist, ist die völlige Fehlinterpretation von Sigmund Freud bezüglich der Beziehung von Ida zu Hans Zelenka. Denn Freud interpretiert bereits dieses 13-jährige Mädchen als voll entwickelte Frau mit voll entwickelten sexuellen Gelüsten und seine Interpretation ist schließlich, dass sie dem Hans Zelenka gegenüber hysterisch reagiert, mit Ekel reagiert, diesen Mann von Anfang 40 und das Mädchen ist 13 Jahre, weil sie im Grunde ihre sexuellen Wünsche diesem älteren Mann gegenüber unterdrückt und das ist natürlich aus heutiger Perspektive unhaltbar.
Die MeToo-Debatte hat sich ja quasi parallel dazu entwickelt, dass sie diesen Roman geschrieben hat. Ja. Aber irgendwie ist das schon auch ein Buch zur Stunde, oder?
Ja, es ist dazu geworden, wobei ich sagen muss, MeToo ist für mich ein Label, ein wichtiges Label, das aber etwas benennt, was es eben bereits seit Jahrhunderten gibt. Und insofern freue ich mich, dass es nun einen griffigen Begriff gibt, um das auf den Punkt zu bringen, um vielleicht auch nochmal eben im Fall meines Buches das nochmal zu verdeutlichen, welche Relevanz das auch für heute hat. Also dass diese vermeintlich historische Situation zwischen Freud und Ida und zwischen den anderen Männern, denen sie begegnet, dass das etwas ist, was heute auch noch in anderer Form geschehen kann. Also dass es hier um Machtverhältnisse geht, dass es hier darum geht, dass Männer sich aufschwingen, zu behaupten, sie würden Erfahrungen von Frauen nachvollziehen können und selbstverständlich auch dass Übergriffe komplett patriarchalisch gedeutet werden und im Grunde komplett der Frau zugeschoben werden. Also, dass die Frau schuld ist. Freud sagt auch in dem Fall, Ida hat bestimmt viele Zeichen dem Hans Zelenker gegeben, dass sie im Grunde wollte, dass er um sie wirbt, dass er sie küsst. Das mag unbewusst gewesen sein. Also er schiebt voll die Schuld diesem jungen Mädchen zu. Gleichzeitig macht er etwas, was auch Teil der MeToo-Debatte ist, nämlich je mehr sie sich weigert gegen seine Deutungen und sagt, sie ist nicht verliebt in Hans Zelenker, sie hat gar keine sexuellen Wünsche, sie hat sich einfach nur geekelt, fängt an, Freud zu sagen, je mehr sie sich dagegen wehrt, desto mehr muss er davon ausgehen, dass er recht hat. Also auch ein Nein heißt Ja und das ist ja auch Teil der Debatte.
Sie haben ja auch im Zuge der Recherchen, Katharina Adler, mit Psychologen und Therapeuten von heute gesprochen, über die Urgroßmutter, über Ida Adler. Welche Erkenntnisse hat das denn gebracht? Wie sehen denn Psychologen dieses Phänomen heute?
Es ist interessant, dass es immer noch die Gemüter aufwühlt. Also es ist kein Fall, der abgeschlossen ist. Noch immer erscheinen wissenschaftliche Texte zu diesem Fall. Es ist tatsächlich so, dass auch wenn es vielleicht nicht unbedingt neue Erkenntnisse über Ida, über Dora gibt und über auch Freud, also das ist schon eigentlich recht gut ausrecherchiert jetzt alles, ist es doch mehr, dass es im Bereich der Psychoanalyse immer noch für große Emotionen sorgt. Also dass auch diese Frage nach Freud, inwiefern war er Pionier, inwiefern war das übergriffig, das ist immer noch nicht ausdiskutiert.
Würde denn eine Ida Adler, die heute zu einem Therapeuten geht, anders Hilfe bekommen als damals Ida Adler? Also ich denke, das wird schon auf jeden Fall der Fall sein. Ja, man würde ihr mehr Glauben schenken.
Mit Sicherheit. Also das Buch, und das ist mir auch ganz wichtig, zeigt die Anfänge der Psychoanalyse. Auch Sigmund Freud hat sich ungemein weiterentwickelt. Man muss bedenken, also 1900, er war noch überhaupt nicht bekannt, er war nicht anerkannt, er war noch nicht Professor. Er war im Grunde sehr allein auf weiter Flur. Viele seiner Konzepte und Theorien waren noch längst nicht ausformuliert. Das war das Embryonalstadium der Psychoanalyse und das ist mir auch sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass es sich da um einen historischen Blick handelt, um einen Einblick in Medizingeschichte, wenn man so will, und überhaupt nicht um einen Rundumschlag gegen die Psychoanalyse, gegen Psychotherapie. Ich halte das für immens wichtig und eine große Hilfe heutzutage. Allerdings sind das wirklich mittlerweile modernere Ansätze und es hat sich unglaublich viel auch im Bereich der Psychoanalyse getan. Tatsächlich kenne ich auch mittlerweile wieder einige Leute, die eine Psychoanalyse machen und wo das äußerst hilfreich ist, aber das hat eben nichts mehr mit diesen sehr, sehr frühen Methoden von Freud zu tun. Es hat nicht einmal mehr, diese Kur, die ich da beschreibe, hat auch nichts mit einem Freud aus den 1920ern, 1930ern. Das ist die Beschreibung einer Kur in seinem frühen Entwicklungsstadium.
Ist ja auch interessant, dass Sie sagen, sie hat eine Kur bei Freud gemacht. Heute würde man natürlich sagen, sie hat eine Analyse bei Freud gemacht oder sie hat eine Therapie bei Freud gemacht. Das sind auch andere Begriffe aus der damaligen Zeit. Also auch der Begriff Couch, sich bei Freud auf die Couch legen, das ist ja auch etwas, was sehr viel später entstanden ist.
Absolut. Also das Wort Couch zum Beispiel hat Freud selbst nie in den Mund genommen. Interessant ist zum Beispiel auch, dass Freud zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel spricht in der Analyse. Das ist etwas, was er ein paar Jahre später aufgegeben hat. Da hat er sich viel mehr auf die freie Assoziation eingelassen.
Ja, und den Patienten wohl auch selbst mehr zugetraut, dass sie einfach ihre Probleme oder ihre Themen auch selber erkennen können. An dieser Stelle ein Intermezzo mit Musik, Katharina Adler im HR2 Doppelkopf. Sie haben Musik ausgesucht, die im Roman angesprochen wird oder aus dem Umfeld stammt. Da wäre zuerst Georg Friedrich Händel mit Lascia Chiopianga, eine der populärsten Arien von Händel. In welchen Kontext haben Sie denn dieses Musikstück gestellt?
Es kommt gleich ganz am Anfang des Romans vor, zu einer Zeit, die mit Freud erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar der Roman beginnt in den 40er Jahren in den USA. Ida, die späte Ida, sie ist Ende 50, Anfang 60, ist nach einer langen Odyssee emigriert in den USA bei ihrem Sohn und Musik hat schon immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, tut es auch in den USA, denn ihr Sohn ist Dirigent und Chorleiter in der Chicago Opera Und diese Arie kommt vor an einem Abend, als sie zusammen mit ihrem Sohn auf eine Party eines Millionärsehepaars geht. Und zwar ist dieses Ehepaar, der Mann ist der größte Fleischfabrikant Amerikas und seine Frau ist eine Sängerin aus Deutschland, Claire Dux, die hat es tatsächlich auch gegeben, die war einmal die Geliebte von Hans Albers. Und diese Sängerin Claire Dux singt eine Arie, um quasi ihre Gäste auf die Party einzustimmen.
Und das hören wir jetzt mal, allerdings nicht mit Claire Dux, sondern mit Sonja Wonceva und mit der Accademia Montes Regalis. Händels Lascia Chiopianga, gesungen von Sonja Jonceva mit der Accademia Montes Regalis im HR2 Doppelkopf. Und ausgesucht hat sich diese Arie die Schriftstellerin Katharina Adler. Über ihren Roman Ida sprechen wir hier. Das ist die Geschichte ihrer Urgroßmutter, die unter dem Namen Dora als eines der wichtigsten Fallbeispiele der frühen Psychoanalyse gilt. Katharina Adler, das Schreiben über die eigene Urgroßmutter ist natürlich eine besondere Herausforderung. Persönlich kennengelernt haben Sie Ida ja nicht mehr. Aber wie präsent ist denn die Urgroßmutter in Ihrer Familie gewesen?
Nicht besonders präsent. Es war mehr eine Anekdote. Deine Urgroßmutter, die war ja bei Sigmund Freud, da gibt es diese Fallgeschichte. Aber das ist eigentlich auch eine relativ neue Information für unsere Familie gewesen. Und zwar hat mein Großvater, also der Sohn von Ida, da nie drüber gesprochen und auch mein Vater hat nur zufällig erfahren, dass meine Urgroßmutter, seine Großmutter, ein Fall von Freud war. Und zwar hat ihn ein Psychoanalytiker eines Tages angerufen. Der hat unsere Nummer herausgefunden und hat gesagt, ja, Ihre Großmutter, das ist ja der Fall Dora, können Sie mir mehr über sie erzählen? Und mein Vater war absolut überrascht. Er kannte diesen Fall sehr gut. Er hatte den in Amerika im College gelesen und war auch sehr beeindruckt gewesen von dieser Krankengeschichte. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, dass er Familiengeschichte da liest, dass er über seine Großmutter liest. Und auch er konnte dann dem Psychoanalytiker wenig sagen, denn Ida ist gestorben, da war er 2 Jahre alt. Und nachdem er dann mit dem Psychoanalytiker gesprochen hatte, hat er dann wiederum meinen Großvater angerufen und der meinte, ach, sag dem nichts, der hat sich auch schon bei mir gemeldet. Und damit war auch dieses Gespräch vorbei und mein Vater hat tatsächlich nie wieder mit seinem Vater darüber gesprochen, sodass wir auch bis heute nicht sagen können, ob mein Großvater nun wirklich mehr wusste und nicht darüber sprechen wollte oder ob er das einfach kategorisch auch als Information, die ihm neu war, abgelehnt hat. Und insofern weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob mein Großvater so wahnsinnig glücklich über mein Buch wäre.
Hat die Familie Ihr Buch gelesen?
Mein Vater hat es gelesen, der Rest meiner Familie kann es schlicht leider nicht lesen, denn die sprechen alle kein Deutsch, die sind alle noch in Amerika, aber sie sind furchtbar gespannt und man muss auch sagen, sie haben mich alle beim Schreiben unterstützt und wenn ich eine Frage gehabt habe, auch immer versucht, die zu beantworten, aber tatsächlich ist das jetzt leider für die mehr eine Freude über ein Buch, das sie jetzt erstmal leider nicht verstehen können, aber ich habe ihnen trotzdem Ausgaben geschickt.
Naja, wer weiß, es wird ja vielleicht auch übersetzt.
Das wäre zu hoffen, ja.
Wann sind Sie denn zusammengekommen, Ida und Sie? Wann war Ihnen klar, Sie werden über Ihre Urgroßmutter Ida Adler schreiben?
Das war ein ganz langer Prozess. Ich würde sagen, vor ungefähr 10 Jahren hatte ich so eine leise Ahnung, das könnte ein Romanstoff sein. Davor hatte ich schon bereits einige Jahre geschrieben. Davor wiederum, so mit Anfang 20, hatte ich mich rein aus familiärem Interesse mit der Fachliteratur zum Fall Dora beschäftigt und dann sind eben diese beiden Dinge, das Schreiben und diese Beschäftigung mit der Fachliteratur, so nach und nach zusammengekommen. Dann habe ich auch einen ersten Anlauf vor 10 Jahren gemacht, der in meinen Augen nicht geglückt ist. Das hat auch niemand außer mir gesehen. Und dann hat es dann noch eine ganze Weile gedauert. Ich habe immer wieder drüber nachgedacht, weiter gelesen über sie, und so ungefähr vor 6 Jahren kam dann dieser Moment, wo ich dachte, so, jetzt nehme ich den zweiten Anlauf, das versuche ich jetzt nochmal. Und tatsächlich ist es mir dann auch gelungen, als ich mit den Kapiteln angefangen habe zu schreiben, die jetzt auch der Anfang des Buches sind, nämlich als es um eine Ida geht, die sehr, sehr wenig mit Sigmund Freud zu tun hat und am ehesten meine Urgroßmutter ist. Also die späte Ida, die bereits einen erwachsenen Sohn hat, den ich auch noch kennenlernen durfte, mein Großvater, eine Umgebung, die USA in den 40er Jahren, die mir doch durch Filme und Bücher präsenter war als das Wien um 1900 erstmal. Das habe ich mir dann angeeignet. Und das war der Durchbruch. So habe ich dann zu ihr als Romanfigur gefunden. Es war auch wichtig für mich, sie als eine Figur zu etablieren, die wirklich ganz für sich alleine steht. Also die komplett erzählenswert ist ohne Sigmund Freud. Und das ist auch meine Überzeugung, dass natürlich ein wunderbarer Aufhänger ist, dass ich das auf jeden Fall erzählen wollte, ihre Zeit bei Sigmund Freud und auch unsere Perspektive nun auf die Übergriffe, die sie damals erleben musste. Aber für mich ist das nicht die Essenz dieser Figur. Das ist wirklich ihre komplette Lebensgeschichte.
Sie schildern sie ja auch nicht unbedingt als eine sehr sympathische Figur, also schon eine sehr taffe, die sich durchsetzt, die auch die Familie dann durchbringt in Wien, indem sie einen Bridge-Salon eröffnet. Also sehr starke Persönlichkeit, aber auch irgendwo eine ziemliche Zicke, wenn ich das mal so sagen darf. War sie das wirklich oder ist sie beim Schreiben über sie so geworden oder ist das einfach ihre Fantasie, ihre schriftstellerische Auseinandersetzung mit ihrer Urgroßmutter?
Es ist tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den wenigen Dingen, die ich über sie wusste. Von den Freudianern wurde sie ziemlich stigmatisiert. Es gibt einen Text aus den 1950er Jahren, der in kurzen Zügen ihr Leben nach Freud skizziert und der damit endet, sie war eine der schlimmsten Hysterikerinnen, die jemals gelebt haben, und alle waren froh, als sie gestorben ist. Und einen anderen Satz hatte ich aus einem Interview eines Freundes meines Großvaters, Martin Magner, der auch im Buch eine Rolle spielt und den ich auch noch im hohen Alter habe kennenlernen dürfen. Allerdings haben wir leider nicht über meine Urgroßmutter gesprochen. Und er hat über sie gesagt, sie hatte einen unglaublich scharfen Verstand, einen tollen Humor. Ich weiß noch nicht, wie viel Herz sie hatte. Und das waren so zwei Sätze, denen ich nachspüren wollte. Und ich habe mir auch gedacht, ja, eine Frau, die wird nicht hart geboren. Eine Frau wird auch nicht als Zicke geboren, sondern es sind die Umstände, die eventuell jemanden zu dem machen. Also für mich ist eine Zicke zu sein, als eine harte Frau zu sein, das sind für mich Schutzmechanismen, wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht psychologisiere. Und so wollte ich das auch im Buch erzählen. Ich wollte sie überhaupt nicht feinzeichnen. Ich wollte ihr durchaus Ecken und Kanten geben. Ich wollte sie zu einem komplexen Charakter machen, wichtig auch zu einer komplexen Frauenfigur. Ich denke, dass das in Romanen noch und überhaupt in Geschichten, die uns erzählt werden, noch längst nicht auserzählt ist. Also Frauen, die auch schwierig sein können, aber auch ihre Stärken haben. Und genau dem wollte ich nachspüren. Wie ist es dazu gekommen, dass man dann so ein Bild von ihr hat?
War das von Anfang an klar, dass Sie über Ida in der dritten Person schreiben würden? Es wäre ja auch möglich gewesen, das aus einer Ich-Perspektive zu schildern.
Ich habe mehreres ausprobiert, aber es war dann doch relativ schnell für mich klar, denn was auch wichtig für mich war, dass ich nicht psychologisch erzählen wollte. Wenn ich die Ich-Perspektive eingenommen hätte, dann hätte ich sie durchpsychologisieren müssen, jetzt salopp gesagt. Und da wollte ich lieber Distanz halten. Ich als Erzählerin, ich wollte auch klar machen, es gibt eine Erzählinstanz. Ich behaupte nicht, ihr Inneres zu erkennen, sondern es gibt da immer noch diese Figur des Erzählers, die nun eben ich einnehme. Und wichtig war mir auch, die psychologischen Deutungen dem Leser und der Leserin zu überlassen und letztendlich Figuren zu zeigen, die noch überhaupt nicht selbst psychologisch auch geschult sind. Man muss ja bedenken, dass dieses Menschenbild ja gerade erst im Werden ist. Also Ida bekommt einen kurzen Einblick dessen, wie wir später einmal über Menschen nachdenken werden, über den bewussten Teil, über das Unbewusste, über Triebe. Aber all das hat für ihr eigenes Denken damals noch keine Rolle gespielt und auch nicht für ihre Umgebung.
Welche Quellen konnten Sie denn nutzen? Also ist klar, es gab den Text von Sigmund Freud, es gab es aber auch Tagebücher oder Interviews mit Menschen, die Sie noch erlebt hatten. Wie sind Sie da vorgegangen?
Eine ganz wichtige Quelle für mich war tatsächlich Ihr Bruder Otto Bauer, der eben
der Theoretiker des Austromarxismus war. Ja.
Genau, und der einen gigantischen Nachlass hat. Zum größten Teil beschäftigt er sich mit politischen Dingen.
Haben Sie den noch erlebt?
Nein, Otto Bauer ist 1938 bereits gestorben an einem Herzinfarkt in Paris, nachdem er auch eben Jahre des Exils hinter sich hatte. Was ich da aber finden konnte, waren Dinge wie Anwaltsschreiben, wo es um seine Schwester geht. So offizielle Dokumente, auch ein Dokument, dass ihr, nachdem er fliehen musste aus Österreich, ihre Wohnung durchsucht wurde und dass es wohl ein Verhör gegeben hat rund um ihren Bruder. Und das waren alles für mich so Anhaltspunkte. Aber es ist ganz klar, dieses Buch ist ein Werk der Imagination, was ich hier und da durch Dokumente stützen konnte, aber eher so, also sogenannte trockene Dokumente, nichts, was mir Einblick in ihre Persönlichkeit gegeben hat.
Also wo man doch relativ viel so eine Faktenlage gefunden hat und dann doch relativ viel Raum hatte für die Fantasie auch.
Absolut, absolut.
Waren Sie auch an den vielen Orten, an denen der Roman spielt, also auf den Spuren der Urgroßmutter? Das waren ja durch das Exil bedingt auch viele Orte, also Wien, der Ausgangspunkt, Meran, da ist die Familie oft hingefahren, dann aber eben auch Chicago, New York. Haben Sie diese Orte besucht, um den Roman schreiben zu können?
Zum größten Teil. Nach Chicago bin ich nicht gekommen, aber da muss man dann auch sagen, zum Glück gibt es das Internet. Ich habe mir viele alte Postkarten angesehen. Ich habe mir auf Google Earth die Gegend, wie sie jetzt aussieht, angesehen. Und das ist dann doch ziemlich hilfreich. Wo ich viel Zeit verbracht habe, war in Wien, bin dort die Straßen abgegangen, habe mir die Gassen angesehen, wo sie gelebt hat, wo zum Glück auch noch die Schauplätze stehen. New York kannte ich aus Besuchen von früher und so habe ich mir das dann so langsam zusammengepuzzelt. Muss auch sagen, also es ist wichtig, so ein gewisses Gespür für Orte zu bekommen, aber letztendlich sind ja alle Orte heutzutage auch schon längst wieder dem Wandel unterzogen gewesen. Also ich musste mich dann eigentlich in zum Beispiel auch in ein Wien um die Jahrhundertwende hinein imaginieren und da haben mir dann eben wieder Fotos und Beschreibungen eigentlich wesentlich mehr geholfen, als jetzt vor einem gewissen Haus zu stehen.
Es ist auf jeden Fall das Porträt einer eigenwilligen, aber auch sehr starken Frau, Ida Adler, beschrieben aus der Perspektive ihrer Urenkelin Katharina Adler hier in HR2 im Doppelkopf. Und Musik, die in dem Roman von Katharina Adler auch eine Rolle spielt, ist auch die von Arnold Schönberg. Eigentlich logisch, wenn man die Zeit von Sigmund Freud und der Wiener Avantgarde unter die Lupe nimmt. Ausgesucht haben sie das erste Stück aus 3 Klavierstücke Opus 11. Klammer auf mäßig, Klammer zu. Und bei uns im HR2 Doppelkopf wird es erst einmal gespielt von Kathi Grier. Wir hören mal.
Thank you.
Die Pianistin Kati Krier war das mit dem ersten Stück aus Arnold Schönbergs drei Klavierstücken Opus 11 im HR2 Doppelkopf mit Katharina Adler, die ihren Debütroman über ihre Urgroßmutter Ida Adler geschrieben hat. Katharina Adler, warum haben Sie sich für Schönberg entschieden? Der spielt ja in Ihrem Roman ja durchaus eine Rolle, wird zumindest erwähnt.
Ja, Schönberg steht eigentlich dafür, dass Ida einen sehr modernen Charakter hatte. Und zwar hat sie bereits 1910 hat sie eine Schönberg-Schülerin, Frau Bien, angestellt, um ihrem Sohn Kurt die Zwölftonlehre tatsächlich näher zu bringen. Und das war zu der Zeit, wo Schönberg tatsächlich noch im Musikverein ausgebuht worden ist für seine neue Musik, war das doch von ihrer Seite ein sehr moderner Zug, einer, der eine Freude am Zeitgenössischen damals hatte, auch an der Zukunft. Und deshalb ist das für mich so ein wichtiger Komponist, auch wenn jetzt seine Musik nicht genannt wird, einfach um zu zeigen, dass Ida doch ein sehr offener Charakter war, wenn es darum ging, zeitgenössische Kunst zu rezipieren.
Katharina Adler im HR2 Doppelkopf. Sie haben einen sehr umfangreichen, sehr rechercheintensiven Roman geschrieben mit Ida. Was für ein Prozess war das für Sie und wie löst man sich denn dann wieder davon?
Es war ein Prozess, der wesentlich länger gedauert hat, als ich mir jemals ausgemalt hätte. Ich bin froh, dass ich am Anfang nicht wusste, wie lange es dauern würde, denn dann weiß ich nicht, ob ich angegangen wäre. 10 Jahre, auch wenn sie im Nachhinein schnell vergangen sind, sind doch wirklich eine lange Zeit. Es fühlt sich auch wirklich wie ein Lebensabschnitt für mich an. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass dann, als das Buch so langsam fertig wurde, auch mein Abschied begonnen hat und der mir auch relativ leicht gefallen ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich von meiner Seite alles getan, was ich tun konnte. Ich habe alles recherchiert, was bis zu diesem Zeitpunkt für mich möglich war zu recherchieren. Ich habe es so gut ich konnte durchdacht und damit ist es tatsächlich für mich auch erstmal abgeschlossen und ich blicke absolut freudig auf neue Projekte.
Das Dasein als freie Schriftstellerin, ist das eine Lebensform, in der Sie sich zu Hause fühlen? Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Sie machen ja sehr viele verschiedene Dinge.
Es ist absolut eine Berufsform, in der ich mich grundsätzlich zu Hause fühle. Es ist im Grunde ein recht strukturierter Alltag. Ich habe zum Glück ein kleines Büro, in das ich gehen kann und das ich wirklich als Ort der Konzentration wahrnehme, wo ich
also auch so ein bisschen Thomas Mann-mäßig, der ja auch mal so einen ganz festen Stundenplan hatte,
ja,
um zu schreiben.
Nee, ganz so ist es bei mir nicht. Bei mir kommt es nicht so sehr auf die Uhrzeit an und trotzdem versuche ich aber eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben und tatsächlich auch so etwas wie einen Rhythmus Montag bis Freitag durchzuhalten, weil es ich glaube, es gibt verschiedene Schreibtemperamente. Also ich kenne auch Autorinnen und Autoren, die schreiben mehr im Rausch, die brauchen diese Ruhe um Mitternacht und das ist mehr so ein erratisches Schreiben. Und ich habe immer gehofft, dass es bei mir auch irgendwann sich einstellt, aber ich bin tatsächlich eher der Typ, der sich jeden Tag hinsetzen muss und eine Routine haben muss und dann funktioniert es bei mir am besten. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht.
Sie haben ja auch Katharina Adler am Leipziger Literaturinstitut studiert. Da waren ja schon einige später berühmte Autoren zugange. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was haben Sie da gelernt? Wie gerüstet kamen Sie von dort, um ja, Schriftstellerin zu sein?
Ich glaube, ich kam als sehr, sehr gute Leserin aus dem Institut heraus. Was man dort eigentlich lernt, ist tatsächlich auf eine gewisse Weise lesen, nämlich nach und nach immer weiter zu durchblicken, wie sind denn Texte gemacht? Wie ist ein Autor, eine Autorin an einen Text und auch an einen Stoff herangegangen? Gerüstet als Schriftstellerin war ich jetzt für meinen Teil, würde ich sagen, noch nicht. Das hat noch einige Jahre eben gedauert, bis ich mich dann auch an den Roman machen konnte. Auch noch ein paar Schreiberfahrungen, Rechercheerfahrungen hat es bedurft. Was für mich unglaublich wichtig war, waren tatsächlich meine Kommilitonen, die ich damals kennengelernt habe. Zum Beispiel Sascha Stanisic ist für mich ein sehr wichtiger Freund geworden, der auch in einem sehr frühen Stadium schon erste Kapitel gelesen hat, mit mir über das Buch gesprochen hat. Jetzt wiederum bringt er im März sein neues Buch heraus, das ich wiederum lesen durfte. Und diese Art von Arbeitsgemeinschaft, die mal enger ist und mal wieder lose über die Jahre, also es kann auch sein, dass wir jetzt mal ein Jahr nicht übers Schreiben sprechen, das ist tatsächlich das, was für mich wahnsinnig wichtig war. Es ist auch eine Arbeitsgemeinschaft für ein paar Jahre aus dem Institut entstanden, und zwar die Adler und Söhne. Basierend auf meinem Nachnamen haben wir eine Bürogemeinschaft in Berlin gegründet, zusammen mit Thomas Plätzinger und Tilman Ramstedt und Daniela Dröscher. Eine weitere Autorin war dabei, sowie Übersetzer, Übersetzerinnen und Lektoren und Lektorinnen. Und all das ist aus dem Institut tatsächlich entstanden, und das ist total wichtig gewesen für mich in den letzten Jahren, um meinen Weg als Schriftstellerin zu gehen.
Haben Sie in Leipzig vor allem schreiben gelernt oder auch Hilfestellungen bekommen, ja auch beim Vermarkten von Literatur, also auch zum Beispiel, wie man die sozialen Medien für sich nutzen kann? Das ist ja auch noch relativ neu, also noch nicht so weit entwickelt, dass es da nicht noch Luft nach oben gäbe.
Nein, also in sozialen Medien überhaupt nicht, weil ich muss zugeben, zu der Zeit gab es die einfach noch nicht.
Aber ist das heute wichtig für Sie?
Die sozialen Medien durchaus, also die sind durchaus ein Faktor. Ich muss aber sagen, eigentlich eher im Hinblick auf Kontakt mit Leserinnen und Lesern. Es ist total schön, dass ich über Facebook und über Instagram angeschrieben werde von Leuten, die mein Buch gelesen haben und ihre Erfahrungen mit mir teilen wollen oder eine Frage haben. Und da finde ich, ist Social Media total toll, aber es gibt jetzt auch zum Beispiel vom Verlag aus nicht die Aufforderung, Social Media zu betreiben. Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das mag, ob er das nicht mag. Auch am Institut, das muss ich auch deutlich sagen, da herrscht manchmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit eine andere Vorstellung. Da geht es überhaupt nicht um Vermarktung, da geht es auch nicht um Veröffentlichung, da geht es wirklich nur um Texte. Es wird auch überhaupt nicht während des Studiums behauptet, dass am Schluss jeder als Schriftsteller oder Schriftstellerin dieses Institut verlässt. Das wäre total unrealistisch.
Aber bei Ihnen ist es so geworden.
Das ist ganz schön, aber es war auch ein weiter Weg, wo ich sagen würde, das Literaturinstitut war eine Station, aber es war tatsächlich eine Station unter vielen. Also auch wenn ich sage, das ist ein tolles Studium, das ist ein interessantes Studium, ist es nicht so, dass ich behaupten würde, ich hätte jetzt diesem Studium allein meinen weiteren Lebensweg zu verdanken. Da gibt es viele andere Begegnungen mit Menschen außerhalb des Literaturinstituts, mit denen ich über das Geschichtenerzählen gesprochen habe, wo ich das Gefühl habe, da war auch nochmal eine Mentorschaft. Und dann ist es eben einfach auch ein Weg, das muss man schon wirklich sagen, den man allein gehen muss. Das ist dieses Klischee des einsamen Berufes bis zu einem gewissen Grad, ist da einfach was dran. Also ich habe die 6 Jahre, die ich mit dem Buch verbracht habe, schon auch viel im stillen Kämmerlein verbracht, in einer Einsamkeit, die unabkömmlich ist, um dann letztendlich sowas zu schreiben.
Ganz herzlichen Dank. Zum Schluss unseres Doppelkopfes noch einmal Musik. Da haben Sie sich, Katharina Adler, ein berühmtes Stück aus der Fledermaus ausgesucht. Chardas, was verbindet Sie mit diesem Titel?
Die Fledermaus spielt auch im Buch eine wichtige Rolle, und zwar an dem Abend nach der letzten Sitzung mit Sigmund Freud, als Ida Sigmund Freud sagt, ich breche die Kur bei Ihnen ab. Das ist der Silvesterabend, und sie besucht mit ihren Eltern eine Silvestervorstellung, die ja bis heute noch klassischerweise gerne mal die Fledermaus ist. Und das ist für mich auch eine wichtige Kindheitserinnerung an Silvester, die Fledermaus anzusehen. Und das ist sowohl für mich, aber ich habe das eben auch meiner Figur Ida gegeben, so etwas wie eine euphorische Operette, eine, die ein neues Jahr einläutet. Für Ida ist es sozusagen, sie sagt, 1901 beginnt ihr persönliches neues Jahrhundert. Die Musik ist für mich mit Aufbruch verbunden und einer Freude an dem, was kommt in der näheren Zukunft.
Ja, und wir hören jetzt Diana Damrau mit dem Royal Liverpool Orchestra. Ich bedanke mich bei Katharina Adler für das Gespräch in unserem HR2 Doppelkopf. Ich nenne noch einmal den Titel des Buchs, über das wir unter anderem gesprochen haben. Ida von Katharina Adler, erschienen bei Rowohlt. Und jetzt zum Abschluss Diana Damrau.
Ruft die Tränen ins Ohr.